Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.
Was bewegt die Netzwelt? Das besprechen wir ja jede Woche hier mit den Kollegen von Wired. Diesmal ist es vor allem ein Jubiläum und Nikolaus Rötter von Wired, der war dabei und kann uns jetzt ein bisschen was erzählen. Grüß dich.
Hallo, guten Morgen. Ich dachte schon, du meinst unseren Talk mit Jubiläum, aber ich glaube, du meinst die Republika, oder?
Natürlich, 10 Jahre.
Ja, genau. 10 Jahre Republika findet gerade in Berlin statt, größte Digitalkonferenz Europas. Und ich war gestern da. Das ist tatsächlich inzwischen eine riesige Veranstaltung geworden. Vor 10 Jahren mit ein paar Bloggern losgegangen. Inzwischen sind da tausende Leute. Und das ist tatsächlich tolle Veranstaltung. Gestern Abend hat Sascha Lobo gesprochen. Sascha Lobo, der Netzerklärer mit rotem Iro.
Große Mann mit dem, genau, mit dem roten
genau,
Iro.
Mit dem roten Iro.
Und er hatte immer so Catchphrases und gestern hat er The Age of Trotzdem ausgerufen. Was meint er denn damit?
Genau, er hat das Zeitalter des Trotzdem ausgerufen. Lobo hat ja immer auf der Republika-Konferenz seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Hat er lange Jahre gemacht. Letztes Jahr hat das nicht gemacht und hat ausgesetzt. Hat ein bisschen für Turbulenzen gesorgt, weil er nicht gekommen ist auf die Republika-Konferenz. Dieses Jahr ist er wieder da und hat seine Rede mit Absicht nicht eine Rede zur Lage der Nation genannt, sondern auf dem ersten Slide, das er gezeigt hat, das auch ganz groß rot durchgestrichen, sondern hat gesagt, ich rufe jetzt das Zeitalter des Trotzdem aus. Das muss man sich so vorstellen, es war pickepacke voll auf Bühne 1 da in der Republika-Konferenz. Alle wollten Lobo zuhören, der am Anfang gesagt hat, ich halte ja x-tausend Vorträge pro Jahr, aber das hier sei der einzige, vor dem er Angst habe, weil er vor der Netzgemeinde, vor den Republika-Besuchern gesprochen hat. Man kann das so zusammenfassen, das Age of Trotzdem. Alles ist ein bisschen schwierig mit dem Internet, aber trotzdem müssen wir nach vorne schauen und optimistisch sein. Also was ist schwierig? Deutschland hat immer noch kein Glasfasernetz. Die Bundesregierung will es erst bis 2025 ein schnelles Internet machen. Und dann hat Lobo gesagt, hey, aber trotzdem müssen wir optimistisch nach vorne schauen. Hat immer das Publikum aufgefordert, auch laut trotzdem zu rufen. Er habe x Artikel gegen die Vorratsdatenspeicherung und gegen Überwachung geschrieben, aber trotzdem müssten wir das Netz weiter mitgestalten. Er hat im Prinzip sein Publikum aufgefordert, das Aktivistensein weiterzumachen, aber ökonomischer, unternehmerischer zu denken. Und vielleicht ist das ein Versuch, tatsächlich etwas zu bewirken in dieser ganzen Datenschutz-Privatsphäre-Überwachungsdebatte, die er dort angesprochen hat.
Genau diese Überwachung, ja, seit Jahren schon eines irgendwie der größten oder eine der größten Baustellen eben online, das bleibt's offensichtlich auch.
Ja, das bleibt's. Das hat die Leute tatsächlich auch alle gestern sehr bewegt. Ich meine, Edward Snowden war wieder zugeschaltet in einer Live-Schalte und auch in anderen Vorträgen war das Thema Überwachung groß. Also ich habe zum Beispiel einen Vortrag gehört von einer Wissenschaftlerin, Kate Crawford, die bei Microsoft forscht, die sich damit auseinandergesetzt hat, ob wir nicht alle schon längst einen Terrorist Credit Score haben. Also ob wir irgendwie eingestuft sind, wie potenziell sind wir eigentlich terroristisch gefährlich. Und das bezieht sich so ein bisschen auf das, was wir auch in unserer aktuellen Ausgabe berichtet haben, nämlich auf das Thema Predictive Policing, also vorausschauende Polizeiarbeit. Und tatsächlich arbeiten ja inzwischen Polizei und Geheimdienste damit und sagen so, wo ist es eigentlich wahrscheinlich, dass in einer Stadt eingebrochen wird? Und Kate Crawford hat da ein ganz großes Fenster aufgemacht und hat auch über die ethischen Dimensionen von Algorithmen gesprochen, weil sie gesagt hat, hey, wenn wir einzelne Bereiche in Städten stärker überwachen, weil dort mehr Gefahr lauert oder mehr passiert, dann schicken wir auch nur noch dorthin am Ende unsere Polizisten und in die Stadtteile, wo viele reiche, weiße Leute wohnen zum Beispiel, nicht so viele Polizisten. Dann hat sie so ein paar Sachen gezeigt, wie Algorithmen eigentlich auch schon dazu beitragen, dass moralische Fragen aufgeworfen werden und wie in Algorithmen deutlich wird, dass sie vielleicht von weißen Männern programmiert werden und dadurch diskriminiert wirken. Also sie hat zum Beispiel eine Google-Bildersuche gezeigt, nach dem Begriff CEO gesucht. Das Ergebnis zeigt zu großen Teilen einfach weiße Männer mit Schlips. Oder sie hat ein Beispiel erzählt, wo Google Fotos ein Lapsus passiert ist und die App automatisch erkennen sollte, wer sozusagen auf den Bildern ist, und plötzlich farbige Leute getaggt wurden mit dem Begriff Gorilla, was natürlich überhaupt nicht geht. Oder sie hat gezeigt, ein anderes Beispiel, wo Amazon Prime in amerikanischen Städten Same-Day-Delivery macht, also am gleichen Tag ausliefert, und dann sind plötzlich in den Städten weiße Flecken, wo eben das nicht funktioniert, wo Kriminalität ist und wo eben nicht reiche weiße Leute wohnen, und plötzlich wird dort eben nicht Same-Day-Delivery angeboten. Oder sie hat eine Kamerasoftware gezeigt, die automatisch erkennen soll, wer auf den Bildern ist, und plötzlich hat diese Kamerasoftware bei allen asiatischen Leuten gefragt, ob hier jemand blinzelt. Also Software ist tatsächlich so weit, Software muss so programmiert werden, dass sie eben nicht diskriminierend ist. Und sie hat dann gesagt, hey, wir müssen da eigentlich ethische und moralische Standards einziehen. Also ein super spannender Vortrag, der einen auch sehr, sehr nachdenklich macht.
Und das mit der Diskriminierung ist ja ähnlich wie mit der Sicherheit doch für viele User irgendwie abstrakt. Um das Ganze so ein bisschen in die Realität zu holen, habt ihr, so habe ich mir sagen lassen, ein Projekt gemacht, ihr habt einen EC-Automaten gehackt. Mal ganz dumm gefragt, wie geht das eigentlich?
Ich habe ihn nicht selber gehackt, sondern es hat jemand gehackt, der sich damit auskennt. Ja, tatsächlich ist es so, hatten wir gestern auch auf unserer Website wieder eine Geschichte, dass das Softwareunternehmen Kaspersky herausgefunden hat, dass ganz viele Geldautomaten, wo wir täglich unser Geld abholen, gar nicht sicher sind, weil dort zum Beispiel mit dem Betriebssystem Windows XP gearbeitet wird, aber die Software schon seit ein, zwei Jahren keine Updates mehr bekommen hat und deswegen eben auch gar nicht mehr sicher ist gegen Hackerattacken. Und wir haben letzte Woche eine Konferenz gemacht zum Thema Fintech, Zukunft des Geldes, die Wired Money Konferenz. Und da hatten wir tatsächlich einen Hacker bei uns auf der Bühne dazu, den Fabian Bräunlein. Der hat mal vorgeführt, wie leicht es ist, EC-Kartensysteme zu hacken. Nämlich die Dinger, wo wir alle an der Supermarktkasse mit bezahlen, unsere Karte reinstecken und dann PIN eingeben und fertig. Und er hat das einmal vorgemacht mit einer WLAN-Antenne und ich kann es wahrscheinlich jetzt nicht, aber er sagt, das ist relativ einfach und im Prinzip kann es jeder einfach mit einer WLAN-Verbindung und einem Raspberry Pi sich in das Netzwerk des Supermarktes reinzuhacken. Und dann hat er die Karte reingesteckt in dieses EC-Kartenlesegerät und schon erschien die ID-Nummer und dann hat er den PIN-Code angegeben und schon erschien auf dem Bildschirm nebenan der PIN-Code. Und das ist schon auch erschreckend. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gern bargeldlos bezahlt und ein großer Fan von all diesen digitalen Bezahlsystemen ist. Aber auch da gibt es noch viel Nachholbedarf und Sicherheitsupdates müssen dahin. Und das ist so ein ähnliches Problem bei diesen EC-Karten-Lesegeräten wie bei den EC-Automaten, wo wir unser Geld abholen. Wenn die nicht geupdatet werden und wenn dann nicht irgendwelche Sicherheitspatches draufgespielt werden, sind die einfach unsicher.
Also einiges gibt's da noch zu diskutieren, auch in den kommenden 10 Jahren Republika. Aber was wäre denn das Internet ohne Prokrastination und kleine witzige Videos? In dem Fall nicht Katzen, sondern das Video der Woche. Ich glaube, das hat Christian Fuchs gestern online gestellt. Ein Fußballer, wer es noch nicht mitbekommen hat, der spielt bei Leicester in England und der hat 30 Sekunden Ausrasten bei Twitter rausgehauen.
Ja, ein Wahnsinnsvideo. Nachdem Leicester gestern tatsächlich Meister in England geworden ist, kam dieses Video und es rutschte durch meinen Social Media Stream und heute Morgen immer noch. Da sieht man, wie sich all die Fußballer freuen und die kreischen und tanzen und springen durch die Gegend. Also da ist das Internet wieder total toll, wenn man ganz, ganz nah plötzlich mit dabei sein kann, mitten unter der Mannschaft sein kann und das zuschauen kann und sich mit denen freut. Und da sieht man, hey, das Internet ist echt auch was Tolles, weil so schnell kann wahrscheinlich kein Fernsehsender übertragen und vor allem ist er in diesen Augenblicken vielleicht gar nicht dabei. Also wer es noch nicht gesehen hat, einmal Facebook anmachen, einmal Twitter anmachen, irgendwo taucht dieses Video bestimmt auf.
Und über Leicester wird heute sowieso noch ein bisschen geredet. Wir haben aber geredet über die Netzthemen der Woche. Es ging vor allem um die Republika, ein bisschen um Twitter-Videos von Fußballern. Ich bedanke mich dafür bei Nikolaus Rötter von Wired. Vielen Dank dir.
Dankeschön, schönen Tag euch.
Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.